Und der Text aus Lukas 1, die Verse 46 bis 50, die wir gerade gesungen bekommen haben. Ich lese ihn nochmal. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Den ganzen Text könnt ihr zu Hause nachlesen. Mich hat diese musikalische Umsetzung dieses neutestamentlichen Lobgesanges der Maria in Kombination mit dieser Geschichte von Michael Patrick Kelly für heute sehr berührt. Er, der mit seiner musikalischen Familie, der Kelly Family, vor Jahrzehnten weltweit bekannt wurde, geriet in ein dunkles Loch. Und ich denke, manche von uns kennen das punktuell und andere kennen das phasenweise. Das Lied Holy, das diesen Lobgesang der Maria aus Lukas 1 wiedergibt und in der Kirchengeschichte als Magnificat bezeichnet wird, hat er geschrieben, nachdem er durch eine dunkle Phase seines Lebens ging. Er fand Hilfe in einem Kloster. Dort war er 6 Jahre lang und hat Gottes Nähe gesucht. Und nach 6 Jahren Klosteraufenthalt konnte er seine Berufung, seine Begabung, die Gott ja in sein Leben gelegt hatte, wieder einsetzen, für Gott einsetzen auf großartige Weise. Er hat innere Heilung erfahren. In der Tradition der katholischen Stundengebete wird jeden Abend dieser Text des Lobgesangs der Maria gelesen und gebetet. Jeden Abend betet sozusagen die Kirche weltweit zusammen mit Maria über das, was geschehen ist und immer wieder geschieht, dass Gott Großes tut, dass Gott Mensch wird, zu uns kommt. In Jesus ganz grundsätzlich, aber mit Jesus auch immer wieder neu in unser Leben hineinbricht, wie das Licht in die Finsternis. Gott ist in seiner Liebe und Fürsorge für uns und mit uns. Maria erkennt das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt ihre Zukunft überhaupt noch nicht übersieht. Sie weiß noch gar nicht, wie ihr Verlobter auf ihre Schwangerschaft reagieren wird, die ihr der Engel bekundet hat. Maria hat sich aber in dieser ganz unsicheren, schweren, für eine Teenagerin der damaligen Zeit schwere Situation für das Vertrauen in Gott entschieden. Und darin ist sie uns ein großes Vorbild. Und wir merken in ihrem Lobgesang, sie stützt sich, sie begründet ihr Vertrauen mit den vielen guten Erfahrungen, die Gott schon durch die Geschichte seines Volkes bekundet hat. Er hat sich als zuverlässig erwiesen und wird sich auch in ihrer Geschichte als zuverlässig erweisen. Darauf vertraut sie. Gott erhebt und beschenkt. Gott sieht die Not der Notleidenden. Und Maria besingt Gottes Taten. Marias Lied erscheint eigentlich, wenn man es so im Zusammenhang liest, wie so ein kühnes, modernes Revolutionslied gegen bestehende Verhältnisse. Die Verhältnisse werden in ihrer Sicht radikal verändert. Die Menschenherrschaft mit aller Gewalt, allem Bösen hat ein Ende. Die Spaltung der Gesellschaft in Reiche, die immer reicher werden, und Arme, die immer ärmer werden, die hungern, wird beendet. Maria besingt das Bild einer gerechten und geeinten Welt durch Gott. Und es ist nicht wirklich ein Kampflied, denn Maria besingt das Kommen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Das Reich Gottes, die neue Schöpfung, das neue Zeitalter, das aber mit der Geburt ihres Kindes, mit Jesus, anbrechen wird, anfangen wird. Maria wird oft in der Kirchengeschichte die neue Eva genannt. Denn Eva aus 1. Mose 1 und 2 steht für die Trennung von Gott aufgrund eigener Schuld und Scham, unter der wir Menschen alle bis heute grundsätzlich leiden. Maria steht aber für die neue, für die neutestamentliche enge Gemeinschaft mit Gott. Und weil sich Maria darauf besinnt, dass Gott sich uns ganz schenkt in Jesus, entscheidet sie sich, ihr ganzes Vertrauen auf diesen Gott zu setzen. Und das können wir ihr heute nachmachen, in den Situationen, in denen wir stehen. Maria singt und Michael Patrick Kelly mit ihr in unserer Zeit. Und sie erzählt ihre eigene Geschichte, dass Gott an ihr, einer unbedeutenden Frau, Großes getan hat. Marias Lobgesang beginnt mit diesen starken Worten: Meine Seele preist die Größe des Herrn, in wörtlichen Übersetzungen. Oder eben hier: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Oder wörtlich: Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Maria gibt der Freude Raum, nicht der ganzen Unsicherheit, die in der Situation ihrer Zeit liegt, in ihren Umständen, ihren anderen Umständen. Sie fragt sich nicht in erster Linie, wie soll das alles gehen und werden, sondern sie entscheidet sich für Vertrauen und Dankbarkeit. Und dazu sind wir heute in diesem Gottesdienst auch eingeladen, in dem Gott uns begegnen und uns dienen möchte. Hast du dich schon einmal gefragt, ob Gott wirklich die Kontrolle hat? Bei schwierigen Situationen, vielleicht in schwierigen Beziehungen, in schwierigen Arbeitsverhältnissen, Lebensverhältnissen, bei deinen gesundheitlichen, körperlichen Problemen, bei seelischen Problemen? Vielleicht hast du dich gefragt, ob Gott das überhaupt interessiert, ob er das mitbekommt, ob ihm das egal ist und ob er das vielleicht überhaupt ändern kann. Krankheit ist eine Herausforderung. Die Abwesenheit von Heilung ist eine Herausforderung. Vor ein paar Wochen hatte unser einjähriges Enkelkind neulich so eine Art Anflug eines Schnupfens. Und das hat mich erinnert daran, wie dankbar man über ein gesundes Kind sein kann. Und habe mich daran erinnert, dass unser jüngstes Kind nach 4 Wochen leider schon die erste Erkältung bekam und sie auch 9 Monate nicht mehr los wurde. Aus der Erkältung wurde damals eine Bronchitis und aus der Bronchitis eine Lungenentzündung und wir landeten im Krankenhaus. Und nach der Lungenentzündung kam wieder die nächste Bronchitis. Und ich kann mich noch tatsächlich an einen Abend im Februar 95 erinnern. Da war er so 5 Monate alt, wo mein Mann Mitternacht vom Hauskreis zurückkam und ich nur noch heulen konnte, weil ich dachte, dieses Kind kriegt schon wieder keine Luft und es kann schon wieder nicht trinken, weil es keine Luft bekommt und schon wieder steigt das Fieber und es sieht gut danach aus, dass wir schon wieder im Krankenhaus landen. Aber es war so gut, dann gemeinsam beten zu können und Frieden und Hilfe bei Gott zu suchen. Tatsächlich mussten wir nicht mehr ins Krankenhaus mit diesem Kind, bis heute nicht. Das Geräusch des Inhaliergerätes war aber auch im zweiten Winter unsere ständige Begleitmusik. Und mit unseren 3 Kindern, die anderen mussten ja leider immer mit, war ich Stammkunde beim Kinderarzt, wie andere vielleicht beim Fitnessstudio. Und es gab auch die ärztliche Prognose, dass dieses Kind einfach weiter anfällig bleiben würde. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Aber das war keine Sache von heute auf gleich. Das war ein Prozess. Aber ich kann sagen, im Nachhinein, Gott hat Großes getan. Und kein Gebet ist umsonst, dass wir sprechen, und sei es über Monate oder Jahre. Egal, wie lange wir dranbleiben oder Prozesse durchstehen müssen und wir diese Prozesse als persönliches Trainingslager nehmen können, enger an Gott dran zu sein und in unserem Charakter zu reifen. Unsere Gebete haben eine große Verheißung, deshalb hör nicht auf zu beten, Gott alles hinzulegen, egal wie lange du schon dran bist. Gott ist Liebe und Gott ist souverän. Seine Liebe veranlasst ihn, das Beste für uns zu geben, seinen Sohn, und das Beste für uns auch bis heute zu wünschen und zu suchen. Und seine Souveränität sorgt dafür, dass ihm das auch gelingt. Woher wissen wir das eigentlich alles? Weil Gott in Jesus in diese Welt kam und wiederkommen wird. Und genau das feiern wir in der Adventszeit. Mittwochabend war hier Gemeindegebet. Und in dieser Zeit der Stille vor Gott hatte ich ein Bild. Weil Gott ein kreativer Gott ist, kann er ja auf ganz verschiedene Weisen zu uns reden. Manchmal ist doch die Voraussetzung dafür, dass wir still werden. Und in dieser Stille stand plötzlich so ein Bild vor mir und so einem ausklappbaren Fernrohr. Ich hatte nie eins besessen, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, aber ich habe es deutlich gesehen. Und ich habe Gott gefragt, was willst du mir damit sagen? Und er hat gesagt, ich schaue da durch und ich sehe jeden Einzelnen. Und das möchte ich euch heute weitergeben. Gott sieht dich und dich und dich. Er sieht jeden Einzelnen. Er sieht dich, selbst wenn du das nicht wahrnimmst. Aus der Position eines Fernrohres wird ja etwas rangezoomt und dicht in den Fokus genommen. Aber der weit weg ist, ahnt vielleicht nicht mal, dass da irgendwer mit dem Fernrohr guckt. Gott hat gesagt, ich rufe meine Menschen von überall her. Ich rufe sie. Und wenn Gott ruft, dann geschieht immer etwas, denn sein Wort ist wirkmächtig. Wenn wir denken, wir werden mit unserer Not nicht gesehen, dann ist das eine Lüge. Gott hat dich im Blick. Er hat dich im Fokus, er sieht dich. Und Gott sieht schon in seiner weiten Perspektive Lösungen, die du jetzt noch nicht siehst. Fragst du dich, wo ist Gott angesichts von Leid? Die Geschichte habe ich am Donnerstag schon im Alpha-Kurs erzählt, weil wir da das Thema hatten, warum starb Jesus? Elie Wiesel war Jude und stammte aus Rumänien. Im Teenageralter wurden er und seine Familie von den Nazis zunächst nach Auschwitz und später nach Buchenwald deponiert. In seinem Buch Nacht berichtet er erschreckend persönlich von diesen sich steigernden Grausamkeiten, die er erlebt hat. Er erlebte den Tod seiner Eltern, den Tod seiner 8-jährigen Schwester. Und im Vorwort des Buches erzählt François Morac von seiner Begegnung mit diesem Jungen. Am grausamsten Tag aller Tage unter all den anderen schlimmen, grausamen Tagen, als das Kind Zeuge wurde, wie ein anderes Kind, ja Kind, gehängt wurde, da stöhnte jemand hinter uns, wo ist Gott? Und aus mir heraus hörte ich eine Stimme, wo er ist? Na da, am Galgen, da ist Gott. Diese Worte zeigen die Richtung einer tiefgreifenden Antwort auf die Frage, wo ist Gott? Gott ist in Christus. Am Kreuz trug er nicht nur deine Sünden, deine Scham, den ganzen Riss der Menschheit, sondern der Gekreuzigte ist da unter uns, unter seinem Volk, in deiner Situation. Er hat nicht nur für dich gelitten, er leidet jetzt mit dir, worin immer dein Leiden bestehen mag. Das Böse, die Gewalt, Krankheit, Leid und Tod haben seit Jesus kam nicht mehr das letzte Wort. Jesus, sein Name ist Programm. Dieser Name bedeutet ja, Gott rettet, Gott heilt. Wir singen manchmal dieses Lied, wie herrlich dein Name ist. Und manche denken vielleicht, wieso ist nur der Name herrlich? Weil er das bedeutet. Gott rettet, Gott heilt. Deshalb ist sein Name so kraftvoll. Jesus begann seinen Dienst, und das lesen wir in Lukas 4, den Versen 16 bis 21, ich schalte es nochmal zurück und lese noch die zwei Verse davor. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Also die Rolle reichte man ihm, er hatte sich die gar nicht ausgesucht. Und Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las sie vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten erwartungsvoll ihn an. Und er begann heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Vorhersage des Propheten erfüllt. Und wenn wir zu diesem Jesus-Text, den er aus Jesaja zitiert, die ganzen Verse des Jesaja hinzunehmen, dann gibt es sogar noch weitere Ergänzungen und Ermutigungen, die uns in diesem Text jetzt im Neuen Testament nicht überliefert sind. Denn da steht auch im Jesaja-Text, dass er die Verzweifelten trösten wird, der kommen wird. Und es wird erläutert, inwieweit Gefangene befreit werden, was für Gefangene gemeint sind. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet, steht da noch weiter beschreibend. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Schuld und Scham können Faktoren sein, die uns wie in einem Gefängnis halten. Also ganz konkret, Gefangenschaft, wenn sie aus Schuld und Scham besteht, dieses Gefängnis kann heute geöffnet werden. Und da heißt es im Jesaja-Text, er hat mich gesandt, alle Trauernden zu trösten. Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, das heißt Freude statt eines betrübten Geistes. Also die Stelle, die Jesus zitiert, ist noch weiter als das, was er dann vorliest und was uns im Neuen Testament überliefert ist. Es zeigt nur Facetten wie Perlen einer Perlenkette. Er öffnet uns ein Fenster. Und in dem Jesaja-Text heißt es, dass die Menschen, die das erleben, dass sie Garten des Herrn genannt werden, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Und hier sehen wir, wie Bibelstellen plötzlich, die so einzeln stehen in der Bibel, einen Zusammenhang rücken. Denn das Gartenmotiv durchzieht die Bibel von 1. Mose 1, wo Gott mit seinen Menschen in unmittelbarer Beziehung lebt, nachdem er sie geschaffen hat, bis zur Offenbarung 21, dem letzten Kapitel, wo diese Einheit wiederhergestellt sein wird. Und dazwischen, in Hesekiel wird davon gesprochen, Jesus selbst redet davon. Es wird ein Bogen gespannt. Und Jesus macht dieses Licht an, er knipst das Licht an. Das, wovon eigentlich Maria schon gesungen hat in Lukas 1, knipst er an in Lukas 4 und sagt, ich bin's. Und mit mir beginnt Wiederherstellung. Dürft ihr Menschen sein, die Garten des Herrn genannt werden, weil Gottes Gegenwart in eurem Leben offenbar wird. Wiederherstellung kann geschehen, körperlich wie innerlich. Wiederherstellung darf grundsätzlich geschehen sein, wenn wir Versöhnung annehmen. Und wenn diese grundsätzliche Heilung, Versöhnung mit Gott in unser Leben kommt, dann geschieht auch Versöhnung untereinander zwischen uns Menschen. Kommt eine ganz andere Kraft der Liebe und der Versöhnung in unser Leben. Und auch das ist ein Heilungsprozess in unserem Leben, neben dem, dass wir oft innere und äußere Heilung ersehnen. Was sagt Jesus uns nicht alles damit? Frohe Botschaft für Arme. Vielleicht wundert ihr euch, warum er nicht sagt, den Armen Brot. Jesus ist ganz realistisch, bis er die Weltzeit zusammenrollen wird und sein neues Reich hundertprozentig in Existenz rufen wird, wird es immer Arme geben. Deshalb sagt er, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Wir brauchen uns keine Illusion machen und trotzdem sollen wir uns mit allem, was geht, gegen den Hunger in der Welt einsetzen. Aber Mutter Teresa hat einmal gesagt, und sie muss es ja wissen, sie hat gesagt, das Schlimmste ist nicht der Hunger, sondern die Einsamkeit. Offenbar gibt es etwas noch Schlimmeres als Hunger, nämlich Einsamkeit. Und Gott begegnet unserer tiefsten Einsamkeit, indem er wieder Beziehung herstellt, wonach wir uns im tiefsten sehnen, dass die zerbrochene Beziehung zu Gott heil wird und dass Gott mit uns ist. Wir nicht alleine sind in dem, was wir in dieser Welt auch zu erleiden haben, weil es noch diese Welt ist, in die Gott aber immer wieder hineinbrechen will, damit der Himmel auf die Erde kommt. Wir beten ja im Vaterunser genau das. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel schon, so auch hier auf Erden. Wir erbitten, dass der Himmel immer wieder in unserem Alltag, heute und morgen, die Erde berührt. Und dass das geschieht, dass ich, wenn ich mich arm fühle, diese gute Nachricht der Liebe Gottes höre. Dass ich befreit werde von Ängsten, befreit werde von Verhaltensmustern, befreit von der Macht der Sünde. Dass ich Befreiung von Schuld und Scham erlebe, dass ich in die Freiheit gehen kann, die Jesus mir schenkt, dass Blinde sehend werden und nicht nur im übertragenen Sinne, dass ich mit Gottes Augen sehe, sondern Heilung soll geschehen, körperliche Heilung, so wie es geschehen ist und durch die Jahrhunderte geschieht, weil gebetet wird im Namen Jesu. Und Jesus verkündigt ein Gnadenjahr und damit waren nicht 365 Tage gemeint, sondern Gott hatte in seine Weltgeschichte Gnadenjahre hineingelegt, die sich wie eine Kette durchziehen. Immer wieder ein Sabbatjahr, alle 7 mal 7 Jahre ein Erlassjahr. Das hieß, dass alle Rechtsverhältnisse wiederhergestellt sind, dass Armut gar keine Chance haben konnte. Ausnutzung von Boden konnte keine Chance haben, weil Gott Jahre gesetzt hatte, Gnadenjahre. Nur leider hat sich die Menschheit nie an diese Gnadenjahre gehalten. Und wie viele Menschen halten sich auch nicht an den Ruhetag, den 7. Tag. Gott weiß, wie seine Schöpfung funktioniert und er hat es gut eingerichtet und heilsam. Und mit Jesus beginnt die Gnadenzeit. Wir stehen unter Gnade und deshalb gilt uns alles. Alles soll schon aufblitzen hier in unserem Leben, was in Vollkommenheit, in Vollendung einst geschehen wird. Ich weiß nicht, wo du dich heute berührt fühlst, angesprochen fühlst, aber willst du dich heute entscheiden, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen? Da, wo du heute persönlich innere oder äußere Heilung gebrauchen kannst. Willst du damit zu Jesus gehen? Willst du dich heute für Jesus entscheiden, dessen Name Programm ist? Jesus rettet, Jesus heilt. Abendmahl feiern wir in dieser Gemeinde jeden Sonntag, einmal im Monat in Gruppen und ansonsten können wir während der Lobpreiszeit Abendmahl nehmen. Wir haben während jedem Gottesdienst, während der Lobpreiszeit und der Zeit, wo wir Abendmahl nehmen, auch die Möglichkeit, uns segnen zu lassen. Es gibt Gebetsteams in unserer Gemeinde und heute wollen wir nicht ausschließlich, aber besonders anbieten, für innere und äußere Heilung im hinteren Bereich beten zu lassen. Deshalb habe ich heute mehr Teams gefragt, die zur Verfügung stehen, wenn ihr eine Sehnsucht nach innerer oder äußerer Heilung habt oder sonst ein anderes Anliegen. Gott rettet, Gott heilt. Jesus steht mit seinem Namen dafür. Dafür hat er alles gegeben. Ja, und wir leben in dieser Spannung, dass mit Jesus Reich, dass Jesus Reich angebrochen ist, aber noch nicht in Vollendung da ist. Noch nicht vollkommen. Aber zeichenhaft erleben wir auf vielfältige Weise Wiederherstellung in seinem Namen. Und die Frage ist, wollen wir es so machen wie die Menschen damals in der Synagoge? Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Wollen wir unsere ganzen Erwartungen auf ihn setzen? Wir können ja keine Heilungsgarantien ausgeben. Aber wir können uns daran festmachen, was Jesus zu seiner Sendung und seinem Auftrag selbst hier in Lukas 4 in Bezug auf die alttestamentlichen Texte, auf Jesaja 61 gesagt hat. Wenn wir nämlich nicht immer wieder und weiter und anhaltend mit unseren Nöten zu Jesus gehen, wissen wir gar nicht, was dann damit möglich ist oder sein könnte. Deshalb bleiben wir unbeirrbar dran. Und deshalb folgen wir in dieser Gemeinde dem Grundsatz, wir beten um Heilung, bis jemand stirbt oder geheilt wird. Wir stecken nicht den Kopf in Sand und hören auf. Wir glauben, dass jedes Gebet Macht hat. Und wir stehen nicht unter einem Heilungsleistungsdruck, denn wir wissen, wir können nicht heilen. Das kann nur Gott und Gott ist souverän. Aber diesem Gott wollen wir begegnen. Und an diesem Gott wollen wir dranbleiben. Egal wie wenig wir manchmal verstehen. Deshalb beten wir weiter, deshalb geben wir nicht auf, sondern suchen immer wieder Gottes Nähe und seine Möglichkeiten. Wir halten diese Spannung einfach gemeinsam als Gemeinde aus und geben Hoffnung weiter. So heißt ja unser Leitsatz, Gottes Liebe, Vertrauen, Glauben gemeinsam leben, Hoffnung weitergeben. Ich möchte noch ein ermutigendes Beispiel mit dem Horizont einer größeren und gesellschaftlichen Dimension von Heilung zum Schluss weitergeben. Jackie Pullinger hat ja ihr Leben lang mit armen und mittellosen Menschen gearbeitet, mit Bandenmitgliedern, Heroin- und Opiumabhängigen. Und Tausende hat sie durch die Kraft des Heiligen Geistes aus der Sucht herausbefördert durch Gottes Hilfe. Sie konnte erleben, wie sich das Leben von völlig kaputten Menschen veränderte. Sie hat in der Stadt Hongkong unendlich viel bewegt. Und Jackie schrieb, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens an einem dunklen, stinkenden Ort verbracht, weil ich die Vision, die Offenbarung von einer strahlend hellen Stadt hatte. Das war mein Traum. Ihr Traum war das, was im Wort Gottes steht. Die Verheißung der neuen Welt, die mit Jesus angebrochen ist. Sie beschreibt ihren Traum. Dort gab es keine Tränen, keinen Tod, keine Schmerzen mehr. Kranke wurden gesund, Abhängige befreit, Hungrige satt. Die Waisen bekamen Familie, Obdachlose eine Wohnung und die in Schande gelebt hatten, erhielten neue Würde. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das in die Tat umsetzen sollte. Aber mit visionärem Eifer stellte ich mir vor, dass ich die Menschen, die in Wall City lebten, der vermauerten Stadt, dem einen vorstellen wollte, der das alles bewirken kann, nämlich Jesus. Und so trug sie Jesus anhaltend an diesen finsteren Ort. Vision und Offenbarung, was Gott eigentlich möchte, das ist so ein heiliger Unmut, eine heilige Unzufriedenheit mit dem, wie die Dinge noch gerade sind, verbunden mit einer sehr klaren Vorstellung, was Gott tun kann, wie sie sein könnten. Es ist das Bild, es ist der Blick, sozusagen wie der Ausblick durch ein Fernrohr auf die Zukunft. Ein Blick von Gott, der Hoffnung weckt. Vision ohne Handeln bleibt bloß ein Traum. Und Handeln ohne Vision, ohne Gottes Vision, kann zum Albtraum werden. Eifersucht, die Leidenschaft, die in Wut umgemünzt wird. Aber eine Vision Gottes, der Taten folgen in der Kraft Gottes, die kann die Welt verändern und auch unser Leben. Und deshalb wollen wir heute beten. Wir wollen jetzt in eine Zeit der Anbetung einsteigen und in eine Zeit, wo wir Gott um Heilung bitten, so wie es jeder braucht. Und ich kann euch nur einladen, das heute in Anspruch zu nehmen. Und wie schön wäre es, wenn nächsten Sonntag einige da wären, die bezeugen könnten, was sie erlebt haben. Denn Lebenserfahrungen machen anderen Mut, machen uns Mut. Und wir wollen das teilen miteinander, was Gott Großes tut. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass dein Name Programm ist. Es ist Hoffnung. Ja, es ist Hoffnung da. Immer und überall, weil du da bist, mit deiner heilsamen Gegenwart. Du rettest und du heilst. Dein Körper wurde gebrochen, dein Blut ist geflossen, damit wir Teilhaber werden, Kinder Gottes. Damit wir versöhnt sind und damit Wiederherstellung in unserem Leben geschehen kann. Jesus, das wollen wir nicht achtlos liegen lassen. Wir wollen das volle Programm für unser Leben ergreifen, was du uns bietest. Und da wollen wir alles nutzen und immer wieder, wie Maria, unser Vertrauen auf dein Wort und auf dich selbst, der du ja Gottes Wort bist, setzen. Immer wieder, gemeinsam. Wir wollen uns nicht enttäuschen und entmutigen lassen. Wir wollen sehen, was du siehst. Offenbare du uns, deine Stimme zu hören. Offenbare du uns heute neu, wer du wirklich bist. Unser Gott, deine Liebe hat Kraft. Danke, dass uns in deinem Namen, Jesus, Rettung und Heilwerden versprochen ist. Amen.